Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Miriam Meinhardt. Schönen guten Abend. Jetzt hat es die SPD-Basis in Berlin in der Hand. Der schwarz-rote Koalitionsvertrag steht. Aber ob CDU und SPD tatsächlich die nächste Regierung in Berlin stellen, das dürfen auf SPD-Seite jetzt die Mitglieder entscheiden. Bei der CDU entscheidet ein Parteitag und die Zustimmung gilt als relativ sicher. Bei der SPD aber regt sich hörbarer Widerstand. Die Berliner Jusos haben schon erklärt, dass sie gegen eine solche Koalition sind. Sabine Müller hat sich in der SPD umgehört.
Die SPD, sie ringt mit sich. Und auch wenn Parteivize Ronald Tietje demonstrativ die Ruhe weckert.
Eine konstruktive und ehrliche Debatte, auch mit unterschiedlichen Haltungen, die kann nicht schaden. Ich glaube, das hält unsere Partei ganz gut aus.
Die Debatte über Schwarz-Rot, sie hat das Potenzial, die Partei zu zerreißen. Weil es dabei ans emotionale Eingemachte geht, meint Juso-Chefin Sinem Tajan Funke.
Es rumort schon an der Basis. Und das liegt daran, dass wir auch eine sehr, sehr stolze Partei sind. Dass wir die Möglichkeit gehabt hätten, die regierende Bürgermeisterin weiterzustellen. Dass es sehr erklärungsbedürftig ist, zu sagen, wir wollen die Stadt größtmöglich prägen und das machen wir lieber als Juniorpartnerin. Das hat schon viele aufgewühlt.
Die Jusos sind ein entscheidender Machtfaktor in der Debatte. Sie machen etwa ein Viertel der SPD-Mitglieder aus. Wenn die stellvertretende Parteivorsitzende Ronald Tietje die sozialdemokratischen Erfolge im Koalitionsvertrag auflistet, versucht sie deshalb auch gezielt, die Jungen zu umgarnen.
5.000 zusätzliche Wohnungen für Auszubildende, für Studierende, das ist was, was konkret drinsteht. Das Wahlalter absenken ab 16, das ist was, was wir konkret erreicht haben.
Aber es sind nicht nur die Jungen, die skeptisch sind. Ein Drittel der Berliner Kreisverbände hat kundgetan, dass sie nichts von einer Koalition mit der CDU halten. Jetzt gibt es aber auch eine Gegenkampagne der Schwarz-Rot-Unterstützer. Sie heißt Besser mit uns und listet auf ihrer neuen Website zahlreiche Argumente auf, warum Rot-Grün-Rot nicht mehr die richtige Lösung für Berlin sei und ein schwarz-rotes Bündnis besser wäre als sein Ruf. Über 150 Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben bisher ihre Namen unter diesen Aufruf gesetzt, darunter Ex-Abgeordnetenhauspräsident Dennis Buchner und Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. Es geht um viel in dieser Debatte. Nicht nur um die nächste Koalition, sondern vermutlich auch um die Zukunft der aktuellen Parteispitze. Denn bei einem Nein der Basis zu Schwarz-Rot wäre sie wohl Geschichte. Juso-Chefin Sinem Tajan Funke, unbeeindruckt.
Es geht hier erstmal um eine Frage der Richtung. Und ehrlich gesagt ist mir die auch wichtiger als die Köpfe, die dahinter stehen.
Einer der Köpfe, die dahinter stehen, warnte am Morgen nochmal. Parteichefin Franziska Giffey erklärte im RBB 24 Inforadio, was die Alternative sei, wenn Schwarz-Rot nicht klappe.
Dann wird das ein schwarz-grünes Bündnis. Und dann schaut die SPD in der Opposition zu.
So müsste es nicht sein, lockt die Linke. Fraktionschefin Anne Helm appelliert an die SPD.
Es gibt jetzt noch die Chance zu sagen, in diese Richtung wollen wir nicht. Und dafür werben wir.
Ein Last-Minute-Appell, der sich wohl vor allem an den Teil der SPD-Basis richtet, der eine ziemliche Blackbox ist. Die vielen Mitglieder, die nie bei Kreisverbandstreffen auftauchen, denen kein Mikrofon sprechen, bei denen also niemand genau sagen kann, wie sie über eine schwarz-rote Koalition denken.
Sabine Müller über die Stimmung in der Berliner SPD. Am 23. April dann soll das Ergebnis der Abstimmung über den Koalitionsvertrag mit der CDU vorliegen. Wer in Brandenburg mit Öl, Pellets oder Kohle heizt und mit stark gestiegenen Kosten zu kämpfen hat, der kann geplant ab 1. Mai staatliche Hilfe beantragen. Die Landesregierung hat den Weg für die sogenannte Härtefallhilfe freigemacht. Lisa Steger hat mehr.
Einen Antrag stellen können private Haushalte, die mit Öl, Flüssiggas, Holzpellets, Holzhackschnitzeln, Holzbriketts, Scheitholz, Kohle oder Koks heizen. Nämlich dann, wenn sie im letzten Jahr dafür mehr als doppelt so viel wie im vorletzten Jahr bezahlen mussten. Die über das Doppelte hinausgehenden Kosten trägt der Staat zu 80%. Maximal gibt es 1600 Euro. Für die Berechnung kommt es nicht darauf an, wie viel der Haushalt tatsächlich im letzten Jahr bezahlt hat. Entscheidend ist vielmehr der durchschnittliche Preis. Bei Heizöl sind das laut Staatskanzlei 71 Cent pro Liter, bei Briketts 28 Cent pro Kilo. Eine Online-Plattform für die Anträge soll ab dem 1. Mai zur Verfügung stehen. Der Bund hat für die Hilfen rund 1,8 Milliarden Euro eingeplant. Auf Brandenburg entfallen davon rund 55 Millionen. Der Bundestag hatte diese Härtefallhilfen im letzten Dezember beschlossen.
Lisa Steger über die Härtefallhilfen in Brandenburg. Berlinerinnen und Berliner können bei hohen Energiekosten für Öl, Pellets, Kohle oder Flüssiggas schon seit 31.01. digital Hilfe beim Land beantragen. Ob auf der Schiene, auf der Straße oder auf dem Wasser, verkehrsmäßig ist es gerade ziemlich schwierig in Ostbrandenburg. Der Regionalexpress 1 ist zwischen Erkner und Fürstenwalde wegen Bauarbeiten eingestellt. Am Autobahndreieck Spreeau wird die Fahrbahn einspurig und auch der Oder-Spree-Kanal von Eisenhüttenstadt bis Berlin ist nun schon seit Monaten gesperrt. Michael Lietz hat die Details.
Elisabeth Kulle ist sauer. Ende Dezember wollte die Geschäftsführerin der Wasserbau- und Schifffahrtsgesellschaft Eisenhüttenstadt ein in Berlin gekauftes Restaurantschiff nach Eisenhüttenstadt holen. Die nachgebaute Piratenkogge sollte die neue Attraktion am Kanal in Hütte werden. Doch daraus wird erst einmal nichts, denn wenige Tage vor dem geplanten Transport über den Oder-Spree-Kanal wurde dieser komplett gesperrt. Zwar gäbe es eine Umleitung über den Oder-Havel-Kanal und die Oder, doch die dauert gleich mehrere Tage. Das kostet viel Geld und so manchen Auftrag, sagt Elisabeth Kulle.
Erkner, da sollten Spundwände gerammt werden, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie und wann ich da hinkomme. Werde ich erstmal nicht einplanen, also nicht machen. Suchen Sie sich jemanden, der aus der anderen Richtung kommt.
Gesperrt ist der Oder-Spree-Kanal an zwei Stellen. Zum einen ganz in der Nähe von Eisenhüttenstadt in Rautenkranz. Dort ist die Brücke so marode, dass sie abgerissen werden muss. Dafür wird ein Querdamm über den Kanal gebaut, um darauf die Brücke abzureißen. 3.500 Tonnen Steine versperren die Durchfahrt, erläutert Rolf Dietrich vom Wasserstraßenneubauamt.
Wir haben nur 4 Wochen für die Vorbereitung gebraucht. Nächste Woche müsste der Damm fertig sein, dann wird die Brücke zurückgebaut und nach Ostern kommt der Damm, der gerade geschüttet wird, wieder raus. Die Schifffahrt kann wieder fahren.
Wenn dann nicht noch eine kaputte Brücke in Fürstenwalde wäre. Ein Schiff hat die ehemalige Überführung für Rohrleitungen im Gewerbegebiet Tränkeweg gerammt. Durchfahrt verboten seit Ende Dezember. In der Marina Mühlrose verschiebt sich deshalb der Saisonstart. Die Boote, wie das von Wolfgang Kitschke, können theoretisch im Trockenen bleiben, weil es hier weder nach Osten Richtung Oder noch nach Westen Richtung Berlin geht.
Für uns ist jetzt erstmal folgendes Problem, dass unsere Boote jetzt hier liegen bleiben müssen, obwohl wir eigentlich immer im April die Boote überführen nach Berlin. Dann ist für uns nur noch die Möglichkeit Schülowsee bzw. hier die Umgebung, aber das war es dann auch.
Immerhin, es gibt jetzt einen Termin für den Brückenabriss in Fürstenwalde. Geht alles gut, könnte Ende Mai der Kanal von und nach Berlin wieder passierbar sein.
Hat sie schon mal eine künstliche Katze begrüßt? Oder ein Roboter? Im Museum für Kommunikation in Berlin kann Ihnen das durchaus passieren. Vom Faustkeil bis zum Smartphone heißt die Dauerausstellung. Und speziell für Kinder gibt es jetzt eine ganz besondere Ausstellungstour, und zwar eine Roboter-Rallye. Was es damit auf sich hat, hat sich rbb24-Inforadio-Reporterin Oda Tischewski angeschaut.
Im klassizistischen runden Foyer ziehen zwei Roboterleute ihre Kreise. Roberta und Robert waren hier bislang die einzigen ihrer Art. Nun bekommen sie, zumindest virtuell, Verstärkung. Auf 23 Tablet-Computern in knallbunten Hüllen halten in wenigen Tagen MR4 und Katzomat Einzug im Museum für Kommunikation.
Mein Akku hat nur noch 10% Strom. Bitte lade mich auf, MR4.
Miep, 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 miep. Wo habe ich nur das Ladekabel hingelegt?
Museumsroboter der 4. Generation, kurz MR4, und sein Haustier Katzomat sollen junge Besucherinnen und Besucher zwischen 8 und 12 in einer Comic-Schnitzeljagd durch die Geschichte der Kommunikation führen. Denn während Katzomat ständig kurz vor dem Akku aussteht, fehlt es MR4 an Arbeitsspeicher, sprich an Gedächtnis. Und damit vergisst die Roboterdame eben auch ihr supergeheimes Passwort. Ein Fall für die Kinder beim Testlauf. Der 10-jährige Elijah jedenfalls ist Feuer und Flamme.
Also ich finde es mega geil. Ich finde es toll, dass wir eine halbe Jagd machen dürfen und dass wir auch Tablets dafür benutzen dürfen.
Die 12-jährige Jalie fühlt sich dabei auch an andere Spielkonzepte erinnert.
Es ist auch ein bisschen wie ein Escape Room, weil da muss man auch irgendwelche Hinweise und so finden. Also ich finde das sehr lustig.
Denn die Software auf den Tablets ist mit Augmented Reality Elementen ausgestattet. Wenn man ihre Kameras auf Markierungen an der Wand oder auf einzelnen Exponaten der Ausstellung richtet, rennen MR4 und Katzomat auf dem Bildschirm durch die echten Räume des Museums und suchen, gemeinsam mit den Kindern, nach den Buchstabenrobotern, die das Passwort ergeben. Für Comiczeichner Michael Bayer, den geistigen Vater von MR4 und Katzomat, eine neue Art zu arbeiten.
Ich muss mir eben vergegenwärtigen, wie meine Zeichnungen aus der Zweidimensionalität im Raum dann dargestellt werden. Wie sind die im Bild? Wie kann ich die Emotionen rüberbringen? Wie kann ich die Geschichte transportieren? welche Möglichkeiten hat der Spieler, die Spielerin, mit dem Inhalt zu interagieren. Und alle diese Sachen, das ist so ein recht vielschichtiges Unterfangen.
Die Roboter-Rallye ist eine Museumstour mit Tempo. Einige wichtige Stationen der menschlichen Kommunikationsgeschichte, zum Beispiel der gute alte Buchdruck, können da nicht mithalten. Aber wenn die Jagd nach den Buchstaben nach etwa 45 Minuten vorbei ist, sollte noch etwas Zeit bleiben, sich auch die weniger rasanten Kapitel der Dauerausstellung anzusehen.
RBB 24 Inforadio-Reporterin Oda Tischewski über die Roboter-Rallye im Museum für Kommunikation in Berlin. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Miriam Meinhardt.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.